Unser Bruder Kurt in Basel hat die heutige Predigt über Psalm 15 mit der Frage überschrieben: Wer ist gut genug? Und so hören wir, was er dazu uns geschrieben hat. Es ist ein paar Wochen her, seit wir uns mit dem letzten Psalm, nämlich Psalm 14, beschäftigt haben. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass wir darin von den Menschen gelesen haben, die sich nicht darum kümmern, was Gott dazu sagt, wie sie ihr Leben führen. Wir haben dort gelesen, dass Gott vom Himmel herabschaut und schaut, ob es einen Menschen gibt, der nach ihm fragt. Das vernichtende Urteil ist, dass es keinen gibt. Und wenn wir noch etwas weiter zurückgehen zu Psalm 5, lesen wir, dass von diesen Menschen, die von Gott abgewichen sind, ja verdorben sind, niemand bei Gott wohnen kann. So heißt es im Psalm 5, wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Und weiter, die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hast alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. So fragt nun David gewissermaßen im Gegenzug dazu, wer darf denn bei Gott wohnen? Wer darf in seine Nähe kommen und dort verweilen in seinem Heiligtum und seine besondere, liebende Gemeinschaft erfahren? David drückt es so aus. Wer darf verweilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Er nennt das Zelt, weil in ihm die Symbole der Gegenwart und der Anbetung Gottes standen. Das Zelt begleitete das Volk Israel seit dem Auszug aus Ägypten. David richtete es dann, als seine Regierung als König gefestigt war, auf dem Berg Zion auf. Dort, wo sein Sohn Salomo später anstelle des Zeltes den Tempel baute. Im Zelt, und zwar in dem Teil, der Heiligtum genannt wurde, befanden sich der Leuchter, der Tisch mit den Broten und der Räucheraltar. In dem Innersten, der das Allerheiligste genannt wurde, befand sich die Bundeslade. Außen, um das Heiligtum herum, war der Vorhof. Im Vorhof befand sich das Waschbecken und der Opferaltar. Später, als der Tempel gebaut wurde, unterteilte man den Vorhof dann noch in den Vorhof der Frauen und den Vorhof der Heiden. Wenn nun die Menschen die Gegenwart Gottes suchten, sich dem Zelt oder dem Tempel näherten, dann durften, je näher sie dem innersten Heiligtum kamen, immer weniger Menschen hinein. Die gottesfürchtigen Heiden oder Frauen durften in den für sie vorgesehenen Vorhof, dann ins Heiligtum, wo die Symbole der Gegenwart und Anbetung Gottes standen, durften nur die Priester hinein. Sie mussten sich aber zuerst im Waschbecken im Vorhof reinigen und schließlich ins Allerheiligste, wo die Bundeslade stand, durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr hinein und erst nachdem er ein besonderes Opfer gebracht hatte, dessen Blut er auf den Deckel der Bundeslade sprengen musste. Das Ganze war nach Gottes Anweisung so eingerichtet, um die Menschen vor Gottes Heiligkeit zu schützen, die alles verzehrt, was nicht vollkommen rein und heilig ist. Wer sich Gott nicht auf die von ihm angeordnete Weise näherte, musste sterben. Das war Jesaja bewusst, als er in einer Vision den Herrn auf dem Thron in seinem himmlischen Tempel sah. Darum rief er aus: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Seine Frage an den Herrn: Wer darf wohnen in deinem Zelt, auf deinem heiligen Berg, stellt David auf diesem Hintergrund. Und wir tun gut daran auch zu fragen, wenn das so ist, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist, vor dem nichts Unheiliges bestehen kann. Wer kann dann überhaupt in seine Nähe kommen, geschweige denn in seiner Gegenwart bleiben? Die Antwort, die wir im Psalm bekommen, ist vielleicht zunächst überraschend. Sie ist nicht, wer glaubt, wer auf Gott vertraut, wer die Gottesdienste besucht, wer die vorgeschriebenen Opfer bringt, wer die Gebete verrichtet und so weiter. Der Herr Jesus gibt eine ähnlich überraschende Antwort, als der reiche junge Mann ihn fragt: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Er sagt ebenfalls nicht: Du musst nur an mich glauben, sondern er sagt: Halte die Gebote. Das Volk Gottes wurde von den Propheten oft zurechtgewiesen. Nicht, weil sie die Gottesdienstordnungen nicht mehr einhielten, die vorgeschriebenen Festtage nicht hielten und so weiter. Das alles taten sie nämlich weiterhin. Aber sie lebten es nur als eine Art Lippenbekenntnis und ohne, dass sie dazu ein gerechtes Leben führten. Wenn David fragt: Wer darf bei dir wohnen, Herr, in deiner Gegenwart bleiben? Dann geht es in Gottes Antwort auch nicht darum, wie die Menschen es durch ein gutes Leben verdienen können, dass sie in Gottes Nähe sein dürfen. Gottes Antwort ist eine Antwort auf die Frage: Welcher Lebenswandel wird von jemandem erwartet, der bekennt, in Gottes Gegenwart zu leben? Wie sieht das Leben von jemandem aus, der behauptet, zu Gottes Anbetern zu gehören? Die Aufzählung, die David als Antwort bekommt, ist eine Beschreibung des Umgangs mit dem Nächsten. Sie sagt eigentlich zusammengefasst: Jemand, der in Gottes Gegenwart lebt, bei ihm bleibt, der wird in den Gedanken seines Herzens, in seinen Worten und in seinen Taten den Nächsten lieben und ihm kein Unrecht tun. Er wird die Wahrheit reden von Herzen. Das heißt, bei ihm wird das, was er sagt, auch den Gedanken seines Herzens entsprechen. Es gibt keinen Widerspruch zwischen dem, was er denkt, und dem, was er tatsächlich ausspricht und lebt. Er wird auch niemanden verleumden. Das heißt, er wird keine Unwahrheiten oder Halbwahrheiten über seinen Nächsten reden. Er wird nichts sagen, das dem Nächsten schadet, sondern nur das, was ihn erbaut und hilfreich ist. Er wird den Verworfenen als verächtlich ansehen und den Gottesfürchtigen ehren. Das heißt, er sieht die Mitmenschen so, wie Gott sie sieht. Ein wahrhaft Gläubiger kann nicht die Übeltaten der Gottlosen gutheißen. Er kann nicht das Böse gut nennen und das Gute böse, weil es ihm vielleicht Vorteile in dieser Welt bringt oder ihm Verachtung oder Bedrängnis erspart. Er kann nicht sagen, jeder soll nach seinem Gutdünken leben, jeder soll auf seine Art glücklich werden. Was Gott als böse oder falsch bezeichnet, wird er auch so bezeichnen. Und ebenso, was Gott gut heißt, wird er auch gut heißen. Was Gottes Wort als richtig oder falsch bezeichnet, wird er in jeder Situation, auch wenn es ihm in der Welt Nachteile bringt, ebenso bekennen. Damit hängt zusammen, was es in Vers 4 weiter heißt: Wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, wird er es dennoch halten. Er sagt: Wenn ich etwas versprochen habe, dann werde ich es halten, auch wenn es mir Nachteile bringt. Und zuletzt, Er wird in seinem Geld nicht zum Schaden, er wird mit seinem Geld nicht zum Schaden seines Nächsten handeln. Keine Wucherzinsen, das heißt, er wird die Notlage des Nächsten nicht ausnützen, um sich selbst zu bereichern. Keine Bestechung annehmen, das heißt, er wird nicht sein Urteil über eine Sache ändern, wenn es ihm materielle Vorteile bringt. Diese Beschreibungen in Gottes Antwort geben uns ein Bild eines Gerechten, eines aufrichtigen Anbeters. Ein solcher kann in Gottes Gegenwart wohnen. Von ihm kann, im Prinzip zusammengefasst, gesagt werden, er ist heilig, wie Gott heilig ist. Wenn du dein Leben selbstkritisch betrachtest, kannst du dann sagen, mein Leben sieht so aus. Es entspricht dieser Beschreibung. Oder würdest du, wie ich auch, sagen, ich bemühe mich so zu leben. Es gelingt mir zum Teil. Es gelingt mir oft. Aber ich versage ebenso oft. Würdest du sagen, ich möchte in allem Gottes guten Geboten folgen. Ich möchte ein heiliges Leben führen. Ich sehne mich nach dieser Gerechtigkeit in meinem Leben. Dann hat der Psalm vielleicht sein Ziel bei dir erreicht. Nicht, dass das ganze Ziel erreicht wäre, wenn du dich nur nach Gerechtigkeit und Heiligkeit in deinem Leben sehnst. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass der Psalm nicht die Frage beantwortet, wie komme ich denn dahin, dass ich vollkommen gerecht, ja heilig bin? Diese Antwort gibt der Psalm noch nicht. Er soll ein Sehnen danach bewirken. Und das ist erst die vorläufige Antwort auf die Frage, wer darf bei Gott wohnen? Wer darf bei ihm bleiben? Die definitive Antwort gibt uns erst das Evangelium. Es ist zwar auch schon im Alten Testament vorgeschattet, so wird uns das Versprechen des neuen Bundes in Hesekiel 36 gegeben. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und er selber ist eben dazu gekommen, um uns mit der Gerechtigkeit zu sättigen. Er ist derjenige, der Einzige, der diese Forderung nach Heiligkeit vollkommen erfüllt hat. Er ist der Einzige, der in vollkommener Unschuld gewandelt ist, der immer nur die Wahrheit sagte, niemand verleumdete, niemandem etwas Böses tat. Er hat Gottes Urteil über Gute und Böse in allem geteilt. Er hat keinen ungerechten Reichtum gesucht, sondern er wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Er hat sein Versprechen gehalten, zu seinem eigenen Schaden, damit wir den Nutzen haben, das ewige Leben. Das alles, sein ganzes gerechtes und heiliges Leben, hat er für uns gelebt, die wir an ihn glauben. Der Apostel Paulus sagt das so in Römer 5. Also, wie nun durch die Übertretung des einen, Adam, die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Wenn wir nun wie David fragen, wer darf in Gottes Zelt auf seinem heiligen Berg wohnen, dann können wir entsprechend der Erfüllung des neuen Bundes antworten, derjenige, dem die Gerechtigkeit Christi gehört. Wenn wir in Christus sind, haben wir diese Gerechtigkeit. Sie wird uns angerechnet. Gott nimmt uns an, weil er nicht auf unsere mangelhaften Bemühungen zur Gerechtigkeit schaut, sondern weil er auf die Heiligkeit Christi schaut, die er uns geschenkt hat. Und mehr noch, in Christus haben wir auch das Zelt, den Tempel, das Heiligtum. Nicht zufällig schreibt Johannes, wenn er von dem Kommen des Sohnes Gottes in diese Welt schreibt, das Wort Gottes wurde Fleisch und zeltete, meistens mit wohnte übersetzt, unter uns. Er ist auch der Tempel Gottes. Der irdische Tempel war ein vorläufiges Bild für den wahren Tempel, durch den Gott unter uns anwesend ist, nämlich Christus. Er hat für uns den Zugang ins Innerste des Tempels, ins Allerheiligste freigemacht. Als er am Kreuz starb, zerriss der dicke, lederne Vorhang vor dem Allerheiligsten als Zeichen dafür, dass der Zugang dorthin jetzt für alle frei ist, die auf Christus vertrauen. Durch Christus dürfen wir bei Gott wohnen, am heiligsten Ort, und durch ihn werden wir auch dort wohnen bleiben. Weil seine uns geschenkte Gerechtigkeit nicht vergeht, sondern ewig bleibt. Das bedeutet nicht, dass wir uns nun gehen lassen können, weil wir ja aus eigener Gerechtigkeit sowieso nicht zu Gott kommen können. Der Psalm, sowie auch das Gesetz, ist ja auch eine Anleitung zu einem geheiligten Leben für die, die bereits gerechtfertigt sind. Wenn du ein Christ bist, bist du gerechtfertigt, ein neues Geschöpf und wirst dein Heil nicht verlieren. Aber du könntest dennoch ins Wanken kommen und dich aus dem Heiligtum Gottes, aus der gesegneten Gemeinschaft mit ihm entfernen. Wenn du sündigst, zum Beispiel die im Psalm gegebenen Anweisungen nicht beachtest, nicht die Wahrheit von Herzen redest, schlecht redest über den Nächsten, dich der Welt anpasst und deinen Urteilen und im Verhalten Versprechen nicht hältst, andere übervorteilst, dann wirst du zu wanken beginnen und die Erfahrung der wohltuenden, liebevollen Gemeinschaft des Herrn wird abnehmen. Die Glaubensgewissheit kann geschwächt werden und deine Freude im Herrn wird nachlassen. Das Gegenteil davon ist, dass du durch Gehorsam gegenüber dem Herrn im Glauben wachsen und fest werden wirst. Wenn du solche Bibelteile wie diesen Psalm, die das Gesetz anwenden, ernst nimmst und sie dir wie einen Spiegel vorhältst, durch den du dich prüfst, dann wirst du erkennen, wo du noch Veränderung brauchst, wo du noch nicht so bist, wie es Gott gefällt. Dann wird eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Heiligkeit in deinem Herzen bewirken. Wenn du diese Sehnsucht verspürst, dann darfst du dich unter die Glückseligen zählen. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Du darfst immer wieder kommen und deine Sünden und dein Versagen, ja deine Schwachheit bekennen. Du wirst Vergebung und Reinigung erhalten. Der Herr wird dich verwandeln während dieses ganzen Erdenlebens, bis du am Ende endgültig nicht mehr sündigen wirst und ewig in seiner Herrlichkeit wohnen wirst. Während er dies tut, erwartet er, dass du mit ganzer Kraft in die gleiche Richtung strebst. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Oder wie es in Römer 8 heißt, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Amen.